alles legen wir vor dich hin. Vater, ich danke dir, dass du da bist und dass du uns kennst. Jeden Einzelnen kennst du, was uns bewegt, was uns beschäftigt, was uns erfreut und ermutigt. Aber du kennst auch, was uns frustriert und belastet oder ängstigt. Vater, danke, dass du uns deine Arme offen entgegenstreckst und willkommen heißt bei dir zu Hause. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du da bist und Mauern, die wir in unseren Gedanken oder Herzen aufgebaut haben, dass du das wegschmilzt, dass du das einreißt, dass du jede Distanz zwischen dir und uns, dass du die wegnimmst. Jede falschen Bilder, die wir so uns zusammengemalt haben, die Sicht auf dich verstellen, dass du das wegnimmst, dass du das außer Kraft setzt heute und dass du kommst mit deinem guten Geist und dass du uns ein Bild und einen Blick schenkst, so wie du wirklich bist, Vater Gott. Überall, wo du eingegrenzt bist in unserem Leben, beten wir, dass du herausbrichst aus allen Verkrustungen, aus allen Einengungen, aus all unseren Ängsten und Sorgen und Zweifeln. Ich danke dir, Vater, dass du da bist, dass du sprichst zu uns durch deinen Heiligen Geist und dass du so persönlich interessiert bist an jedem einzelnen Menschen. Danke dafür. Ich hatte den Eindruck, dass es sein kann, dass eine Person da ist, die sich so schuldig fühlt, weil sie etwas in ihrem Leben getan hat, das sie zutiefst bereut und es nicht schafft, sich selber das zu vergeben. Ich möchte dir sagen, dass Gott dir helfen möchte, dir so zu vergeben, wie er dir bereits vergeben hat. Und er möchte, dass du heute heimgehst als ein Mensch, der frei geworden ist von dieser Verdammnis, von dieser Selbstanklage, von dieser Selbstanschuldigung. Wow, ich danke dir, Herr. Dass wir uns auch selber vergeben dürfen, so wie du uns vergeben hast. Und ich danke dir, Jesus, dass deine Vergebung uns wirklich freisetzt und mit Freude erfüllt, weil du nie mehr dran denkst und uns niemals mehr einen Vorwurf machst. Dafür danken wir dir in Jesu Namen. Amen. Danke, Herr. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen und es ist so schön, euch alle zu sehen. Nehmen wir uns doch bitte eine Minute Zeit und begrüßen wir einander. Ich habe ein paar Leute gesehen, die heute zum ersten Mal da sind. Es darf niemand unbegrüßt bleiben in unserer Church. Bitte. Und für alle, die gut drauf sind, können noch ein nettes Kompliment dazu machen. Wie du schaust heute richtig fit aus. Wie schön ist doch die Gemeinde Jesu. Ich bin richtig geblendet von dieser Schönheit. Der Gemeinde Jesu. Schön, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Schön für alle, die heute zum ersten Mal da sind. Lasst uns ihnen einen herzlichen Applaus geben. Ich habe einige Leute gesehen, die heute zum ersten Mal da sind. Sehr schön. Ich möchte noch einmal einen kurzen Rückblick machen von dem, worum es beim letzten Sonntag gegangen ist. Wir haben versucht, anhand der Bibel, anhand von drei Aspekten zu vermitteln, was Kirche ausmacht. Und wir haben festgestellt, dass die Gemeinde Jesu, die Kirche, das Haus Gottes ist, wo Gott gesagt hat, da bin ich zu Hause, da wohne ich. Das heißt, wenn wir in den Gottesdienst kommen, wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern, dann kommen wir quasi in sein Wohnzimmer. Gott hat sich versprochen, in meiner Gemeinde, da bin ich zu Hause. Und ich komme gerne, ich komme, weil ich kommen will. und ich komme, um zu bleiben. Das ist die Sondergemeinde. Und die Gemeinde Jesu macht der einzigartig, der sie gegründet hat. Das ist Jesus Christus selber. Er macht den Unterschied. Er macht seine Gemeinde zu einem einzigartigen, unvergleichbaren Ort. Denn dort, wo Jesus ist, sein Wesen, sein Charakter, seine Freundlichkeit, ist das nicht genial? Das ist genial. Es ist er, worum es geht. Und dort, wo Jesus zum Zug kommt, wo er seine Spuren hinterlässt im Leben von Menschen, deren Leben bekommt eine ganz neue Richtung. Und das ist auch der Grund, warum wir da sind. Wir reden nicht von einem abstrakten Gott, der irgendwo hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen ist, sondern einer, der sich versprochen hat, wo immer zwei oder drei Leute schon zusammenkommen, da bin ich selber total in ihrer Mitte. Mit meiner ganzen Macht, mit meiner ganzen Herrlichkeit, mit meiner ganzen Kraft. Ist das nicht toll? Jetzt sind wir so viele. Gut, wir haben festgestellt, dass die Gemeinde Jesu auch die Säule oder die Grundfestung der Wahrheit ist durch das Evangelium. Gemeinde ist deshalb Gemeinde, weil sie aus der Verkündigung des Evangeliums entstanden ist. Das war nicht eine tolle Idee von irgendeinem Influencer, der gesagt hat, hey, gründen wir mal Gemeinde, sondern es war die Absicht Gottes, ein sichtbares Gegenüber für die Welt, für die Gesellschaft zu repräsentieren. Und der Körper von Jesus ist durch die Auferstehung zu seinem Vater zurück und er hat gesagt, ich schaffe mir einen neuen Körper auf dieser Erde, nämlich durch Menschen, die mir ihr Herz anvertrauen. Ist das nicht krass? Das heißt, du bist eine Visitenkarte Gottes in dieser Erde. Wenn Leute dich sehen, dann sehen sie ein Stück des Himmels auf dieser Welt. Ich finde, das ist krass. Du sagst, ich fühle mich gar nicht so. Das steht ja nichts, das steht ja nicht drinnen, wie du dich danach fühlst, sondern was Gott aus dir und in dir gemacht hat, das kommt zum Zug. Und wir haben gelernt auch, dass die Gemeinde Jesu die Versammlung aller Menschen ist, die durch Jesus erlöst oder herausgerufen worden sind aus ihrer Ferne, aus ihrer Anonymität von Gott und zu einer Gemeinschaft zusammengefügt worden sind, um Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft miteinander in selber Weise, wir haben vom Kreuz gesprochen, gibt die Horizontale und die Vertikale, das Menschliche und das Göttliche, die Schnittmenge, das ist Gemeinde. Die Gemeinschaft derjenigen, die durch Jesus und für Jesus erlöst und befreit worden sind. Das ist das Wunder Gemeinde. Denn sonst würde es uns in der Weise, in dem Setting nicht geben. Wir sind so grundverschiedene Menschen. Stimmt's? Habt ihr das schon festgestellt? Und derjenige, der uns verbindet und der uns zu leiten und zu lenken und zu versorgen weiß, das ist ein guter Hirte, der eine Herde hat. Und sein Name ist Jesus Christus. Und ich bin so froh, dass ich da eines dieser blöden Schafe sein darf in dieser Herde, der ohne Vorwurf und mit unendlicher Geduld und mit unwahrscheinlicher, unfassbarer Geduld und Liebe mich immer wieder weitet und sagt, wann ich wo mal ausbuxieren möchte und auf meinem Selbstverwirklichungstrip bin, dass er sagt, hey komm, Peter, tu dir nicht weh, bleib doch bei der Herde. Sabalot, das ist ja gar nicht gut, wenn du die Herde verlässt und wenn du deine eigenen Pläne da verwirklichen möchtest. Deswegen brauchen wir Gemeinde. Danke für das Ja von meiner Frau. Also, hey, wir brauchen einander. Aber wenn wir es manchmal schwierig finden. Wir sagen ja, diese göttliche Komponente, unsere Beziehung mit Gott, ja, da schwärmen wir und ja, cool. Und dasselbe, die Beziehung mit Gott spiegelt sich immer mit der Beziehung zwischen uns Menschen. Es kommt zum Ausdruck. Und deswegen möchte ich heute hier ansetzen, was Gemeinde zu einer Gemeinde macht. Ich glaube, das ist ja ganz wichtig, weil in einer Gemeinde, ich weiß nicht, bei euch zu Hause gibt es auch so Hausregeln wahrscheinlich, oder? Was? Oder es ist egal, wenn man da eine hat mit die Gartschuhe da mitten ins Esszimmer? Nicht? Wollt ihr es nicht? Nein. Wieso nicht? Ha? Wenn man keinen findet, der es wieder wegrammt, gell? Ja, ganz genau. oder WC, Badezimmer und so. Da hat schon jeder seine eigene Kultur. So, jeder hat so seine Hausregeln. Und wie ist es dann sozusagen, wenn Leute kommen und die glauben, die Hausregeln von ihrem Haus gelten auch in dem Haus, wo man eingeladen ist? Ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke dann in mir so eine gewisse Spannung, die hier innerlich entsteht. So, ja, da merke ich, meine Emotionalität wird gedehnt wie so ein Rex-Gummi. Wo sagt man was, wo sagt man nichts und so weiter. Das ist ganz wichtig, denn genauso ist es in der Gemeinde Jesu. Ihr müsst euch ja vorstellen, da kommen ja ganz viele unterschiedliche Leute zusammen, mit ihren Gewohnheiten, mit ihren Prägungen. Die haben wir alle. Und da geht es ja nicht darum, gut oder schlecht oder falsch oder richtig, sondern jeder hat so sein Rammel. Sagen wir, seine Prägung ist halt ein bisschen besser ausgedrückt. Aber jeder von uns hat so seine Gewohnheit, seine Prägung. Und dann kommen die alle zusammen. Was ich sagen möchte, auch im Haus Gottes gibt es Regeln. Da gibt es eine Ordnung. Und ich möchte uns sagen, dass gerade in einer individualistischen Zeit, wo sehr stark dieser Pluralismus und diese Eigenwilligkeit gefrönt wird, macht es nicht unbedingt einfacher. Deswegen ist es mir wichtig, heute versuchen, ein theologisches Fundament zu legen, woran Gemeinde erkennbar und messbar ist. Das ist nicht mehr selbstverständlich. Gut, was macht eine Gemeinde zu einer Gemeinde? Und zwar, ein wesentlicher Aspekt ist, die Gemeinde ist eine untrennbare Einheit. Eine untrennbare Einheit. Das bedeutet, Paulus verwendet ja das Bild eines Körpers. Das heißt, wenn da ein Arm fehlt, dann fehlt ein ganz ein essentieller Teil. Ein Körper ist eine untrennbare Einheit. Es gibt nur eine Gemeinde auf diesem Planeten, das ist diejenige, der sie gegründet hat, nämlich Jesus Christus. Ganz ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass Gottes Herz zutiefst traurig davon ist, dass es viele Spaltungen gibt und Verzerrungen und unterschiedliche Formen von Bildern. Die Gemeinde des Neuen Testamentes, die beschrieben wird, die auch Paulus definiert, ist eines. Sie gehört Jesus, er hat sie gegründet. Es ist ein Hirte, eine Herde und eine Braut, die er in den Arm schließen wird, wenn er wiederkommen wird. Wow. Manchmal könnte man meinen, das ist ein ganzer Harem, den er da empfangen wird. So gut kommen sich unterschiedliche Kirchen vor. Ich bin die Richtigen, wir sind die Bibeltreuen, wir sind die extrem Bibeltreuen, wir sind überhaupt die Ultra-Bibeltreuen, wir sind die charismatisch-pfingstlich-neo- irgendwas. Da gibt es so viel Besserwisserei und so viel Klugmacherei. Und wenn ich das Gleichnis von den Jungfrauen richtig verstehen darf, dann zählt nicht der Status primär, sondern wie wir uns vorbereiten, wenn er wiederkommt. Das heißt, Hochzeit heißt gleich Vorbereitungszeit und dass wir da gut Öl beschaffen, ganz genau. Es geht um Zugehörigkeit und Verbundenheit mit Gott und den Menschen. Im Epheser 4 wird es nochmal definiert, Paulus spricht von einem Leib, also von einem Körper. Es ist ein Heiliger Geist. Man könnte ja manchmal meinen, wenn man Theologen zuhört, es gebe mehrere heilige Geiste. Könnte man meinen. Was alles argumentiert wird und widerlegt wird, versucht, könnte man meinen, wirklich? Also, ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid. Gerufen heißt mit Namen, bewusst, entschieden, berufen, gerufen. Einer Hoffnung. Wir stehen in einer Hoffnung und wir glauben an einen Herrn. Es ist ein Glaube. Es ist eine Taufe. Ein Gott und Vater aller. Nicht aller. Ein Vater aller Menschen. Nur ergänzen. Es ist eine Familie. Wir haben einen Papa im Himmel. Und du bist entweder Kind Gottes oder nicht Kind Gottes. Ein Sohn oder eine Tochter oder eben nicht. Ein Vater aller, der über allen steht. Das ist ein Dad, der seine Familie im Blick hat. Unfassbar. Wir waren teilweise mit unseren drei schon maßlos überfordert. Jetzt hat er so viele. Ha? Aber die sind nicht alle so brav wie du und ich. Weißt, wir sind ja Vorzeigekinder. Wir reden nicht schlecht, wir denken nicht schlecht. Wir sind richtig brave Kinder. Der über allen ist, der durch alle wirkt. Ein Vater, der durch allen wirkt. Und der in allen ist. Durch den Heiligen Geist. Und da gibt es so Leute auch, die sind überall und nirgendwo. Die finden kaum eine Gemeinde, die zu ihnen passt. Die sind dann die Universalchristen. Wenn man sagt, hey, wo bist du zu Hause? Ja, schauen wir mal. Dort ein bisschen da. Und bei denen taugt mir das und bei denen taugt mir das. Und ich denke mir, ja, okay. Deine Zugehörigkeit zum Leib Jesu kommt in der Zugehörigkeit in einer lokalen Gemeinde zum Ausdruck. Das möchte ich dir sagen. Deine Zugehörigkeit zum Leib Jesu kommt durch deine Zugehörigkeit in einer lokalen Gemeinde zum Ausdruck. Also, die Gemeinde ist eine Einheit, sie ist ein Leib, sie kann nicht zerteilt, zergliedert, zerspalten werden. Und all das, was das repräsentiert, ist ein Schmerz Gottes. Gott wird es zu seiner Zeit auf seine Art gut machen. Es wird viel Versöhnung sein, viel freudige Umkehr, wo wir einander verletzen, einander verraten. Was die Bibel spricht in den letzten Zeiten, wie Christen untereinander umgehen, nicht schön. Herr, erbarme dich. Dass wir immer zu unseren Brüdern und Schwestern des Glaubens stehen. Wow, da bockt mir echt Ehrfurcht. Die Gemeinde ist heilig. Das heißt, sie ist exklusiv für Gott bestimmt. Das ist aber ganz wichtig. Die Gemeinde ist quasi ein Spiegelbild, die Bodenstation des Himmels. Da ist diese Verbindung. Sie ist primär eine Außenstation des Himmels sozusagen. Das ist sein Herz, das ist sein Wunsch, dass ein Stück weit Himmel auf Erden, Reich Gottes, der Geschmack von Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist spürbar, riechbar, schmeckbar, erlebbar wird für die Menschen. Ist das nicht krass? Das heißt, Gemeinde ist letztlich eine totale Kontrastgesellschaft zu unserer Gesellschaft heute. Ganz ein wichtiger Punkt. Also Gemeinde ist exklusiv für Gott. 3. Mose 20, 26 steht, ihr sollt mir heilig sein, denn ich bin heilig. Ich, der Herr, ich habe euch aus den Völkern ausgesondert, um mein zu sein. Die Bibel sagt an anderer Stelle, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Das heißt, er möchte dich mit niemand anderen teilen. Integrität heißt Vollkommenheit. Gott möchte, dass du ganz ihm gehörst. Du sagst, Egoa. Nix klar. Wenn wir verstehen, dass nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Dann heißt das, dass hier ein Eigentümerwechsel stattgefunden hat. Das ist ein Hammer. Das ist voll was Schönes in Wirklichkeit. Und da spüren wir manchmal Ängste und Zweifel und wir krallen fest, weil wir Angst haben in Wirklichkeit. Und Gott nicht so erkannt haben, wie er wirklich ist, so vertrauenswürdig, so fürsorgend, so liebevoll, so gnädig, so vergebungsbereit. Ganz eine starke Eigenschaft. Die Gemeinde ist eine heilige Gemeinde. Und heilig bedeutet vollkommen sozusagen im Wesen Gottes verwandelt worden zu sein. Die Kirche ist der Ausdruck, die Visitenkarte, das Ebenbild Gottes auf dieser Erde. Die Gemeinde ist, dritter Aspekt, die Gemeinde ist allumfassend. Das griechische Wort hier heißt kata, gemäß, und holos, das Ganze, allumfassend. Man könnte sagen katholisch. Nicht römisch-katholisch, bitte. Aber katholisch heißt allumfassend. Alle Kinder Gottes auf allen Kontinenten auf dieser Erde, die durch und für Jesus erlöst worden sind, bilden diese eine Gemeinde, diese allumfassende Gemeinde in unterschiedlichen Glaubenskontexten, Stilen und Frömmigkeitsformen. Das heißt, sie besteht aus Menschen aus unterschiedlichsten Konfessionen und Denominationen. Vorige Woche bekam ich eine Einladung, über die habe ich mich gefreut. Ich bin von einem Pastor eingeladen worden zu einer Privataudienz zum Papst. 10 Pastoren, eine Stunde. Ja, genau. Zum Bruder, wie heißt er? Franziskus. Bruder Franziskus. Ich habe gedacht, wow. Wollte eigentlich eh schon mal nach Rom fahren. Jetzt gehen sie leider nicht aus, weil ich wirklich nicht kann. Aber ich habe gedacht, ich hätte ihn wirklich gern kennengelernt. Die Gemeinde Jesu ist allumfassend. Da gibt es so viele unterschiedliche Schattierungen und Formen und Stile, die uns vielleicht nicht vertraut sind. Aber gottesfürchtige Leute. Ich habe Leute kennengelernt, ihr Lieben, in unterschiedlichen Settings, aus Klöstern, aus Orden und aus Hausgemeinden, aus unterschiedlichen, wo ich mir manchmal gedacht habe, interessant, mir völlig neu, mir völlig fremd irgendwie. Ding. Und dann redest du mit Menschen und dann spürst du in kürzester Zeit dieses Zeugnis, dass der Geist Gottes in dem Bruder oder in der Schwester wohnt. Und du denkst da, was für eine herrliche Familie ist die Gemeinde Gottes weltweit. Oder ich war gestern am Abend in Leoben, predigen, bin erst spät heimgekommen, bin dann in Leoben und die fragen, ich kenne keine Leute, also die ich damals kannte, vor 35 Jahren gibt es viele, oder sind sie älter geworden und ich habe es nicht mehr erkannt. Kann auch sein. Auf jeden Fall, du kommst in eine Kirche, wo du keine Leute kennst und du fängst an, Gott zu preisen und du denkst, du bist wie zu Hause. Ist das nicht cool? Ist das nicht krass? Es ist ein Gott, ein Vater, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Geist, der uns verbindet und er uns versammelt. Das ist doch richtig eine super Sache. Und der Hebräer sagt, lasst uns auch nun, da wir umgeben sind von so einer großen Wolke von Zeugen, wir sind umgeben von einem großen Fanclub sozusagen, der auf uns schaut und sagt, hey, hart aus, bleibt dran, hört nicht auf zu beten, hört nicht auf, mir zu vertrauen. Bleibt dran. Und das ist richtig, richtig fantastisch. Die Gemeinde ist apostolisch. Das bedeutet, sie ist aufgebaut auf der Grundlage von Aposteln und Propheten, die zwei Hauptschwerpunkte vertreten. Das eine ist der Bezug zum Evangelium, zum Wort Gottes, zur Bibel. Und das andere ist den Blick der Mission. Dass Gemeinde und Kirche nie sich selbst genügt und nie um sich selbst nur dreht, sondern weiß, dass Gemeinde eine Sendung hat. Gemeinde bedeutet Sammlung von Menschen und Vorbereitung, Zurüstung und Aussendung in Mission. Das heißt, die Botschaft zu verkünden, wirksam, nachhaltig. Da sind wir schon beim nächsten Schwerpunkt. Woran erkennt man Gemeinde? Woran erkennt man Gemeinde? Woran erkennst du, wenn du in eine Gemeinde oder in eine Kirche gehst, dass du wirklich sagen kannst, das ist eine lebensspendende Kirche? Das ist nicht das Zufallsprinzip, sondern da gibt es Faktoren und Argumente. Erstens, in einer Gemeinde wird das Evangelium von Jesus Christus in Wort und Tat verkündigt. Die Verkündigung des Evangeliums in seiner ganzen Fülle, das ist eine grundlegende Voraussetzung, woran du eine Kirche erkennen kannst. Kirche erkennst du nicht an ihren christlichen Programmen, die sie machen, sondern an den Inhalten, die sie verkündet. Du kannst eine Church haben, die ist aufgestellt wie in Hollywood und hat für alles Mögliche irgendein Programm, irgendein Angebot und hat eine Performance, das die umhaut. Kann sein, kann funktionieren. Ich feiere jede Kirche, wo das Evangelium verkündigt wird, wo Leute Gott erleben und umgestaltet werden, mehr und mehr in das Bild Jesu. Entscheidend ist, was wird verkündigt. Wer wird verkündigt? Das ist entscheidend. Paulus sagt im 2. Korinther 4,5, wir predigen nicht uns selbst, sondern wir predigen Christus als den Herrn. Oder an anderer Stelle sagt ihr, wehe mir, wir verkündigen Christus und ihn als gekreuzigt. Zweiter Punkt, an dem du Kirche erkennen kannst, ist die Taufe. Ihr Lieben, die Taufe ist das Herzstück des Evangeliums. Wir sind jetzt in der Ostervorbereitungszeit, in der Fastenzeit, und das Evangelium bedeutet im Kern, dass Gott uns den Weg zeigt, wie Menschen neues Leben bekommen können. Die Taufe ist ein Dreh- und Angelpunkt, und je besser wir das verstehen, was im Taufgeschehen Christus vollzogen hat und dass hier diese Verbindung mit uns hergestellt ist, dass er das immer für uns gemacht hat und wir mit ihm an diesem Ostergeschehen mit teilhaben. Ihr Lieben, wenn wir uns da wirklich intensiv Zeit nehmen, konzentrieren und nachdenken und diese Stellen lesen im Römer 6, 7, 8, Galater 2, 3, 4. Leute, seid ihr auf Sendung. Und selber nachdenken, was das für mich konkret bedeutet, wenn ich an schlechten Gewohnheiten zum Beispiel zu kämpfen habe oder ich verrückte Gedanken habe oder ich merke, ich komme von meinen Sorgen nicht los, das dreht sich immer wieder so wie ein Hirnkino in mir, dann gibt es hier einen Weg. Und je mehr wir das Geschehen von Taufe verstehen, ihr Lieben, desto befreiender, desto freier, fröhlicher, lebensbejahender wird unser Christsein. Und bei der Taufe gibt es wirklich keine Luft im wahrsten Sinn des Wortes. Das ist ein Sickerwitz. Weil alles Alte gehört ertränkt. Fix. Und der Feind möchte uns da am Kreuz vorbeiführen. Anstatt dass wir uns eingestehen und merken, okay, Neid ist doof. Es bindet uns. Dass wir sagen, Jesus, Neid ist echt doof. Ich bin neidig. Der besser in Mathe performt, der schöneren Körper hat, der ein schöneres Auto hat. Ich habe so ein Block, bin dem das nicht vergönnt. Du kannst das schön reden, du kannst das relativieren, du kannst machen, was du willst, aber du wirst nicht happy sein. Ja. Weil Neid belastet, Neid engt ein. Das ist so. Und wenn du sagst, hey Jesus, ich gestehe mir das ein und ich bringe das zu dir ans Kreuz. Und es gibt nur eine Antwort für Neid, ist nur ein Beispiel, nämlich den Tod. Dass wir frei werden von Neid. Und wir bringen das hin und sagen, Jesus, ich danke dir, dass du meinen Neid, der mich so blockt, der mir so anhängt wie ein Kletten, dass ich mit dir den Neid gestorben bin. Dass du mich freisetzt, dass der ertränkt wird. Ich danke dir, Herr. Und ich bete, dass du mich freisetzt, dass du diese Ketten, diese lästigen Ketten von mir wegreißt und dass du mich wirklich freisetzt von Neid. Ihr Lieben, dieser geistliche Vorgang, das ist das Entscheidende. Und dass sozusagen diese Verwandlung des Herzens stattfindet und anstatt von Neid Großzügigkeit und Wohlwollen und Segenswünschen entsteht. Das ist dieser Austausch, der am Kreuz stattfindet. Und den Weg kannst nur du alleine gehen. Oder ich alleine gehen. Das kann ich nicht für dich machen. Und wer diesen Weg ehrlich auf sich nimmt und diese reale Kraft der Veränderung in seiner Seele erlebt, der wird anfangen, mehr und mehr vom Evangelium begeistert zu werden. Denn es ist ein Unterschied, ob du bloß informiert bist über biblische Wahrheit oder ob du echtes Wissen in dir empfangen hast. Und das besteht aus Information und Erfahrung. Nur Information ist Theorie, abstrakt, verändert überhaupt nichts. Aber dort, wo du vom Wort her Dinge weißt und du erlebst es, dann wird es zu einer lebendigen Wirklichkeit in dir selber. Und du fängst an, in der Weise sogar selber Evangelium zu werden. Du wirst frohe Botschaft, du wirst ein Stück weit Bibel durch deine Haltung, durch deine Einstellung, durch die Erfahrung, die du mit Gott gemacht hast. Zum Beispiel, wow, ich bin ein Mensch, den Gott befreit hat von Neid und ich kann großzügig sein. Und Leute werden es spüren, Leute werden es riechen, Leute werden es sehen an deinen Augen, dass du ein großzügiger, ein wohlwollender, ein segensreicher Mensch bist. Ist das cool? Mir taugt es Gott voll, was ich predige, weil das stimmt ganz genau, wie ich es sage. Und ich merke ein bisschen, so ist es. Römer 6, lesen wir es kurz durch. Römer 6, 3 bis 6, da steht, oder wisst ihr vielleicht nicht, dass wir, die so viele auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind, so sind wir nun begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir als neue Menschen leben. So erkennen wir nun, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan oder getrennt sei, damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ihr Lieben, das ist frohe Botschaft. Denn wer gestorben ist, der ist wirklich freigesprochen von der Sünde. Und da geht es jetzt nicht um ein Sterben im physischen Sinn, sondern ein sich für gestorben halten. Dass wir nicht anfangen, uns selber aktiv zu verändern, sondern dass wir demütig anerkennen und sagen, Christus, mit dir bin ich gekreuzigt und begraben. Mein Stolz, meine Arroganz, mein Hass, meine Wut, meine Eifersucht, meine Minderwertigkeit, meine Aggression, mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben. Mit Christus auferweckt durch die Kraft Gottes, durch die Herrlichkeit des Vaters zu neuem Leben. Befähigt, aus einer neuen Quelle herauszuleben, in einer neuen Kraft, in einer neuen Qualität ein Leben mit Gott zu führen. Leute, das ist nichts Theoretisches, das ist hochgradig praktisch. Und da liegt es nicht an unserer Fähigkeit oder an unserem Intellekt oder an unserem Können, sondern an der einfachen, bescheidenen Bereitschaft, wie sehr wir uns mit biblischer Kernbotschaft auseinandersetzen. Qualitativ, konzentriert. So schlimm ist es nicht. Es hört sich ein bisschen wütend an, aber alles gut. Das Ergebnis und die Frucht aus dieser Auferstehungsleben ist total erstrebenswert. Ist total erstrebenswert. Timothy Keller sagte, ein hoch anerkannter Theologe, der voriges Jahr gestorben ist, er sagte, sehr intellektueller Mensch, er sagte, dass ich von Natur aus so sündhaft und schlecht bin, hätte ich nie für möglich gehalten. Und ich bin in Christus angenommener und geliebter, als ich je zu hoffen gewagt hätte. Cool. Gemeinde Jesu ist auch gemeinschaftliches oder gemeinsames Leben in der Nachfolge von Jesus. Ihr Lieben, das ist so ein Kontrast zu unserer Gesellschaft heute. Viele Menschen sehnen sich nach Orten, wo sie Sicherheit erleben können, wo sie angenommen sein erleben können, wo sie Ermutigung erleben können. Ich glaube, dass viele Menschen auch eine Sehnsucht haben, zu beten, ihre Sorgen, ihre Ängste, ihre Zweifel zu jemandem bringen zu können, von dem sie wissen, dass er vielleicht in der Lage ist, sie zu lösen. Ich glaube, viele Menschen haben diese Botschaft von Jesus irgendwie noch gar nicht gehört. In der Weise. Und tragen vielleicht ein falsches Bild von Gott oder von der Bibel oder von der Kirche in sich und sind deswegen noch blockiert oder am Zugang gehindert. Gemeinsames Leben. Ihr Lieben, christliche Gemeinschaft, sie ist unvollkommen. Absolut. Zumindest dort, wo ich zu Hause bin. Aber sie ist mit nichts zu vergleichen. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, sie waren so von Gott ergriffen, von seiner Botschaft. Sie waren so von Jesus berührt. Und die Bibel sagt in der Apostelgeschichte, die haben auch Konflikte gehabt, die haben auch Diskussionen gehabt. Das lesen wir ja. Also grundsätzlich der Spirit und die Kultur war, dass Apostelgeschichte 4,32, die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und nicht einer sagte, will haben, das ist meine Habe, sondern jeder war bereit auch zu teilen mit anderen. Und große Gnade war auf ihnen. Und mit großer Kraft sprachen sie von Jesus. Das hat sie verbunden. Das ist wirklich bemerkenswert. Und das Feiern des Abendmahls. Das Feiern des Abendmahls als bewusste Vergegenwärtigung des Bundes, den Gott mit uns durch Christus geschlossen hat. Wir sind hier keine lose Versammlung, sondern da geht es um Verbundenheit, um Zugehörigkeit, einem tiefen inneren Verständnis, dass wir nicht zusammen sind als Gemeinde, weil wir uns sympathisch oder nett oder unsympathisch oder unnett oder irgendwie finden, sondern weil wir wissen dürfen, dass Gott mit uns durch Christus einen Bund geschlossen hat. Und dieser Bund wird im Abendmahl vergegenwärtigt. Und da steht im 1. Korinther 10, 16, 17, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Blut Jesu, das uns reinigt von all unseren Fehlern, Makeln und Sünden. Das ist die Grundlage, auf der dann wirkliche christliche Gemeinschaft möglich wird. Das bedeutet Leben im Licht. Leben im Licht bedeutet, dass wir anerkennen, dass die Dinge, die wir verbocken, dass wir Vergebung empfangen dürfen und dadurch qualifiziert sind, in dieser Gemeinschaft miteinander zu leben. Ganz ein toller, wichtiger Punkt. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Hammer. Der letzte Punkt, wo wir als Gemeinde den Auftrag haben, das ist, so wie wir es heute erlebt haben, der erste Punkt ist Anbetung Gottes. Das lateinische Wort bedeutet Liturgie sozusagen, Liturgia, Anbetung, Verehrung, Verherrlichung Gottes. Unser Vater im Himmel, geheiligt, verehrt, angebetet werde dein Name. So totale Priorität. Gott wird angebetet um seiner selbst willen, für das, wer er ist. Der zweite Auftrag, den Gemeinde Jesu hat, ist die Verkündigung des Evangeliums. Märtyrer heißt das griechische, das lateinische Wort, entschuldige. Apostelgeschichte 1 steht, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, ihr werdet meine Märtyrer sein. Die ersten Christen haben gewusst, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Das bedeutet, du stehst für die Botschaft von Jesus ein, auch bei Widerstand. Auch wenn Leute dich diskriminieren. Auch wenn Leute dir an den Hals gehen. Nicht, dass das herausfordert, sondern aber dass du dir der Konsequenzen bewusst sein kannst. Bereit zu sein, für das Evangelium einzutreten, Nachteile in Kauf zu nehmen, abgelehnt zu werden, missverstanden zu werden, um des Evangeliums willen, nicht weil wir menschlich oder persönlich daneben hauen. Der dritte Auftrag von Gemeinde ist Diakonia. Sich um Randgruppen, Ungeborenes, alte Menschen, Leute, die entrechtet sind, die keine Stimme haben, die ungesehen sind. Die Kirche hat einen ganz klaren Auftrag, sich um Schwache, Gebrechliche, Kranke, Gefangene, Entrechtete Menschen zu kümmern. Diakonisch, praktisch, Und der vierte Auftrag der Kirche ist Koinonia, Gemeinschaft durch Anteil nehmen und Anteil geben. Es ist immer beides, das in einer Kirche praktiziert wird. Hebräer 15 sagt, das Wohltun und das Mitteilen, aber vergesst nicht, das Wohltun und das Mitteilen vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Es ist immer ein Geben und ein Nehmen, ein Reden und ein Zuhören, ein Segen sein und ein gesegnet werden. Es ist immer dieser Ausgleich, dieser Balance, aus der Gemeinde besteht, ganz persönlich, aber auch als gesamte Kirche. Koinonia, eine Herzensgemeinschaft in all unserer Unterschiedlichkeit. Ihr Lieben, das ist wichtig, dass wir diese Grundlagen legen als Gemeinde Jesu. Es braucht eine gute, gesunde, theologische Grundlage, auf der Kirche und Gemeinde aufgebaut ist. Weil es gibt so viele unterschiedliche Strömungen und Vorstellungen von Menschen und auch Erwartungen, die Leute haben. Eine Buchempfehlung zu dem Thema Gemeinde mit Mission, da wurde sehr aktuell, statistisch, wissenschaftlich die kirchliche Landschaft, insbesondere die freikirchliche Landschaft in Deutschland, Schweiz und Österreich recherchiert. Und die Ergebnisse sind einerseits sehr ernüchternd, auf der anderen Seite sehr, sehr ermutigend, wie Kirchen es schaffen können, mit der besten Botschaft der Welt kompatibel und anschlussfähig zu werden mit den Menschen in unserer Zeit, in der wir leben und wohnen. Jesus, wir danken dir aus ganzem Herzen, dass du gesagt hast, du baust deine Gemeinde und du baust sie beeindruckend. Was wir aus unterschiedlichen Berichten hören, in verschiedenen Teilen der Welt, Herr, wir danken dir, dass du selber der Fels bist, auf dem deine Kirche steht und gebaut ist. Und wir danken dir für den Auftrag, den du uns gegeben hast. Und wir ehren dich aus ganzem Herzen, dass du jeden Einzelnen wie einen Baustein setzt, mit Absicht und mit einem Plan, mit einer Aufgabe. Und Herr, wir wollen uns dir zur Verfügung stellen, von Herzen. Und wir danken dir, dass es dein guter Geist ist, der uns verbindet, dass es das Band des Friedens ist, das uns zusammenschließt. Dass es deine Liebe ist, die uns immer wieder ermutigt und inspiriert und aufrichtet. Und Herr, wir danken dir, dass du uns einen Blick schenkst. Herr, diese Erwartung auf dein Wiederkommen. Wir danken dir, dass es eine Gemeinde geben wird, die besteht aus Menschen aus allen Völkern, aus allen Sprachen, aus allen Kontinenten, die du versammeln wirst und die dich, Jesus, verehren und anbeten werden. Herr, wir danken dir aus ganzem Herzen, dass du uns diesen Blick schenkst, den du in deinem Herzen trägst. Und wir danken dir, Herr, dass wir Teil deiner Gemeinde sein dürfen. Und dass wir mit dir verbunden sein dürfen, Jesus, als dem Haupt und miteinander, untereinander als Glieder, um wirksam zu werden, dass wir dein Evangelium verbreiten, so gut wie nur irgendwie möglich. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen, in Jesu Namen. Amen.